Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, Sie heute zur aktuellen Medienlupe mit Peter Lewandowski begrüßen zu dürfen, der wie immer vor einem strahlenden, bunten, gut Laune machenden Hintergrund sitzt. Etwas, was die Zeit gut gebrauchen kann. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski.
Guten Tag, Herr Müller.
Herr Lewandowski, im Vorgespräch habe ich Sie gefragt, worüber wir heute sprechen wollen, was keine schlechte Laune macht, und Sie haben die aktuelle Politik vorgeschlagen. Was daran soll uns denn gute Laune machen?
Na, auf den ersten Blick kann uns momentan wirklich gar nichts gute Laune machen, weil so wie Politik momentan gehandhabt wird, kann ich viele Leute verstehen, die auch nicht AfD wählen, sagen, die haben noch nicht mehr alle Tassen im Schrank, was wollen die eigentlich? Ja, dieses ständige Hin und Her, diese Kakophonie ist zum Teil unerträglich und es führt natürlich da auch tatsächlich zu so einer Stimmung, ich lese es gar nicht mehr, das interessiert mich gar nicht mehr und so weiter und so fort. Ja, gleichzeitig ist ja auch Politik so ein bisschen losgekoppelt. Wenn man heute die GfK-Zahlen sieht, dann steigt das Konsumklima zart wieder an, ja? Was ja eigentlich mal erst eine ganz gute Nachricht ist. Und dass sich die Leute ein bisschen mehr, und da meine ich wiederum nicht AfD-Leute, die immer alles blöd und dumm finden, was die Opposition ja auch immer macht, dass die sich so ein bisschen entkoppeln und gucken halt, wie sie selbst zurechtkommen und denen es auch recht egal ist. Das ist für das System natürlich nicht so schön und das ist auch noch nicht das Hoffnungsfrohe dabei. Aber ich habe heute Morgen gelesen bei den Kollegen von T-Online, die sich nochmal für eine Konsenspolitik stark gemacht haben. Und ich muss Ihnen sagen, die haben ja aus vollem Herzen haben die das geschrieben, weil sie auch Beispiele gebracht haben von Boris Rhein, von Herrn Günther, den Sie ja nicht so mögen, in Schleswig-Holstein. Und dass es halt auch Landesregierungen gibt, die in verschiedenen Konstellationen miteinander arbeiten und wo das auch alles ein bisschen geräuschloser geht und wo Politik auch konsensfähiger geworden ist. Und bei der Bundesregierung haben wir das Gefühl oder habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich und dadurch entsteht auch dieses Entkopplungsgefühl, morgen so, übermorgen so und so weiter und so fort. Und was dringend in diese Koalition rein müsste, ist eine gewisse Transparenz. Ja, wenn wir, dann höre ich auch auf, wenn wir Subventionen für die Bauern streichen, muss kommuniziert werden, wie viele Subventionen die Bauern überhaupt bekommen. Ja, wenn die Umweltprämie für Autos gestrichen werden, muss kommuniziert werden, wem diese Umweltprämie genutzt hat. Ja? Wir merken jetzt, dass VW die Umweltprämie übernehmen will, dass die Bild-Zeitung schreibt, wie viel Subventionen die Bauern jährlich bekommen. Und wir sehen Themen aber nicht mehr differenziert.
Gut,
Und das
aber dann will ich gerne den AfD Uwe Matthias Müller West-Berlin-Part übernehmen. Stichwort Agrarsubventionen. Da gibt es einen Bundesfinanzminister, der sagt, mit mir wird es und mit meiner Partei keine Steuererhöhung geben. Was passiert? Es gibt Steuererhöhungen.
Versteckte,
Da wäre, bitte.
versteckte Steuererhöhungen sind
Ja,
das.
Steuererhöhungen sind Steuererhöhungen. So, und egal, wie man jetzt zu diesen Agrarsubventionen steht, da wären an einem Tag 1 Milliarde Euro den Bauern aufgebrummt. Und am nächsten Tag berichtet der Deutschlandfunk, dass Frau Baerbock ihre Außenministerin in Kigali ist, der Hauptstadt von Ruanda, und dort einen 550-Millionen-Euro-Scheck übergeben hat für die Errichtung einer BioNTech-Fabrik, weil Afrika zu wenig BioNTech-Impfstoffe in der Corona-Zeit bekommen hat. Lassen Sie uns nicht über BioNTech streiten, nicht über Corona streiten, nicht über Afrika streiten und all die Dinge der unterschiedlichen Bevölkerungsstruktur und der unterschiedlichen demografischen Situation. Aber auf der einen Seite wird den deutschen Bauern 1 Milliarde weggenommen, ohne dass es vorher gesagt wurde. Ich habe heute Morgen noch mal die Rede von Herrn Scholz im Bundestag gehört. Keinem wird es hinterher anders gehen als vorher. Und auf der anderen Seite gibt Frau Baerbock für die Errichtung einer privatwirtschaftlichen Fabrik in Ruanda 550 Millionen, obwohl Pfizer und BioNTech Milliarden verdient haben mit dem Impfstoff.
Ja, ich will da auch gar nicht irgendwo
Nee,
vorn irgendwas
noch
reinigen.
ein Punkt zu diesen Autos, zu diesen E-Autos. Da gibt es eine Konferenz der Bundesregierung mit den Automobilherstellern. Da wird gesagt, aus 1,3 Millionen E-Autos machen wir innerhalb von 7 Jahren 15 Millionen. Und diese Regierung ist ja angetreten mit nur einem einzigen Versprechen. Nicht we are family, sondern wir machen die Klimawende. Lassen wir uns nicht über Fracking-Öl reden oder Fracking-Gas reden oder Kohleverstromung oder so, sondern nur über das Thema E-Automobilität. Und dann wird von einem Tag auf den anderen am Samstagmorgen verkündet, am Sonntag läuft die Förderung aus und am Sonntag wird verkündet, nicht nur, es werden keine Anträge mehr gutgeschrieben, sondern die Autos müssten eigentlich besonders zugelassen werden, wenn sie gefördert werden sollen. Steht zwar in den Verträgen drin, hat aber überhaupt keiner zur Kenntnis genommen, weil niemand damit gerechnet hat, dass eine Regierung, die die Klimawende herbeiführen will, so etwas macht. Ich könnte jetzt noch auf die SPD zu sprechen kommen, aber dann ist meine gute Laune endgültig
Ja,
hin.
aber das zeigt ja
Deswegen
ihren.
die Frage, kann man diesen Leuten eigentlich noch vertrauen? Das ist für mich die Kernbotschaft. Kann man glauben, was Herr Scholz, Herr Habeck und Herr Lindner behaupten, was sie tun wollen? Kann man das für bare Münze nehmen?
Nee, das kann man momentan nicht. Und das ist auch das große Manko und Dilemma. Bloß ist die Konsequenz nicht richtig klar. Ja. Ich kann ja noch einen draufsetzen. You never walk alone. Da lacht sich natürlich der Kleinbauer. Hier im Harz gibt es ja auch welche. Und die haben dann ausgerechnet Belastung von 36.500 Euro. Und den Kleinbauern geht es eh nicht so gut, weil sie ja von den Großbauern geschluckt werden. Ja. Das ist schon ein riesengroßes Problem. Und alles, was gemacht wird, und deswegen bin ich für eine transparente Konsenspolitik von wem auch immer. Ja. Ich kann ja auch Ruanda nicht mehr hören. Ich meine, dass die jetzt da eine halbe Milliarde hingibt, damit was gebaut wird, das ist doch auch klar, warum. Sogar Bayern München hat jetzt noch einen Vertrag mit Ruanda. Das wird der attraktivste Staat der Welt. Die Engländer wollen die Flüchtlinge alle. Sollen sie nach Ruanda? Jetzt kommen sie noch mit Georgien um die Ecke, das dann von Putin besetzt wird. Dann haben wir das noch alles richtig erledigt. Es ist halt auch alles richtig kurzfristig gedacht. Und wenn es langfristig gedacht werden sollte, dann wird es nicht richtig kommuniziert. Aber durch diese unterschiedlichen politischen Konstellationen, die da sind, ja, auch mit dieser Ampelregierung, wird es keinen Konsens für Langfristigkeit tatsächlich geben. Ja. Ich könnte jetzt noch sagen, die sind nicht nur für Klimawandel, sondern haben sich als Zukunftsregierung gesehen, bla 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 bla. Ja. Das ist es jetzt alles auch nichts mehr wert. Und seit dem Heizungsgesetz ist die Koalition eigentlich zumindest mal kommunikativ und so wie es jetzt auch scheint, von der Handlungsfähigkeit am Ende. Ein Tag nach der Einigung im Kanzleramt war in der Süddeutschen Zeitung eine große Geschichte über das Strucksche Gesetz zu lesen. Ja? Dass Peter Struck immer gesagt hat, immer was von der Regierung kommt, das wird ja dann nochmal in der Fraktion irgendwie. Da hatte man sich schon darauf vorbereitet, ja? Weil man schon wusste, was kommt. Wenn man so ein gewiefter Politiker ist, dass man sich schon vorbereitet und das Strucksche Gesetz, naja, wir lassen die jetzt mal kommen und so. Wieso ist ein Bundeskanzler und sein Team, es ist ja nicht nur der Bundeskanzler alleine, es ist natürlich eine Herausforderung, seine Koalitionspartner einzubinden, aber er muss natürlich auch seine Fraktion mit einbinden und kann nicht nur sagen, wir haben das jetzt beschlossen und jetzt guckt mal schön, sondern ich muss doch überlegen, was sind die Auswirkungen meines Handelns und wie werden die Reaktionen darauf sein. Und das ist scheinbar nicht gemacht worden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist unprofessionell. Und da wünscht man sich doch in der Regierung ein professionelleres Handeln als das, wie es sich jetzt momentan darstellt. Und wir werden 2024 nochmal vor größeren Herausforderungen stehen als in diesem Jahr. Und dann, you never walk alone, das kann man leider nicht mehr glauben, obwohl ich Herrn Scholz gewählt habe. Das ist leider für mich persönlich eine bittere Wahrheit.
Sie waren das.
Ja,
Sie
aber
waren das.
ich war das und noch ein paar andere Mitstreiter, die ich dazu gewinnen konnte. Ja.
Ja, Gut, also wir wollen jetzt nicht über die Dödelkompanie herziehen, sondern einfach mal fragen, sind die Leute so blöd oder sind die Probleme so groß, dass die nicht so blöden Leute die nicht lösen können?
Nein, Sie haben ein falsches Politikverständnis. Und das ist der Punkt. Ich will jetzt keinem unterstellen, dass er blöd ist, aber was Sie tatsächlich, glaube ich, falsch machen, ist in einer Kurzfristigkeit tatsächlich zu denken. Das gab es auch schon unter Merkel. Ich meine, das ist ja auch so witzig, dass sich dann immer alle berufen, naja, aber unter Merkel war das anders. Da war die SPD mal beteiligt, da war mal die FDP beteiligt gewesen und da ist auch schon wahnsinnig viel geflickt worden. Ja, das letzte Mal, wo es langfristige Diskussionen wirklich gab, war unter Schröder, entschuldigen Sie bitte, aber da wurde diskutiert, ist Deutschland ein Einwanderungsland und was bedeutet das? Ja? Ich sage ja nur mal von der politischen Vision her, da ist ja auch nichts umgesetzt worden. Ja? Mit dem Atomausstieg damals wäre es ein Versuch gewesen, längerfristig eine Energieumstellung hinzubekommen. Der Atomausstieg wäre ja auch nicht von heute auf morgen in irgendeiner Form passiert. Ja? Aber das waren Projekte, die auch mehr Debatte zugelassen hätten, wo jetzt nicht das Busterwort von Schröder im Vordergrund stand, sondern wo etwas angeschoben werden sollte. Ja? Gab ja damals wilde Diskussionen, sind wir ein Einwanderungsland oder sind wir kein zwischen Opposition und Regierung? Aber das wurde nicht mit diesem Hass, mit dieser Ablehnung, diesem überschnellen Handeln dann auch geführt, wie es jetzt der Fall ist. Und da sind wir echt in der Falle drin.
Also lassen Sie mich nur einen, hoffe ich, kurzen Satz zum Thema Einwanderung sagen. Das Problem in der Kommunikation ist ja, dass Flüchtlinge, die vor Not und Elend und Bürgerkrieg flüchten, und qualifizierte Zuwanderer, die das Fachkräfteproblem lösen sollen, immer in einen Topf geworfen werden. Und
Total.
das sind immer dieselben, die das machen.
Genau.
Und dahinter steckt eine politische Absicht und deswegen wird überhaupt nichts dafür getan, dass der Fachkräftemangel durch Zuwanderung abnimmt, sondern es wird viel mehr dafür getan, dass Flüchtlinge hierher kommen, was die Leute eben einfach so nicht wollen. Und deswegen entsteht hier eine Stimmung, die in Ansätzen ja sogar fremdenfeindlich ist. Selbst in Gegenden Deutschlands, in denen zum Beispiel Ärztemangel herrscht, werden Ärzte aus den benachbarten östlichen Ausland nicht akzeptiert, weil die eben geistig zusammengeworfen werden mit anderen, die von ganz anders
Genau, genau, genau. Und das
kommen.
ist das
Völlig
Problem.
verrückt, völlig verrückt. Aber
Und jetzt.
lassen Sie mich nochmal den Blick etwas weiten, weil es ist ja Jahresende und da machen sich vielleicht auch Menschen Gedanken über Gegenwart und Zukunft. Wir haben ja eine extrem kritische Situation. Nordkorea hat wieder Raketen abgefeuert. China träumt immer noch davon, Taiwan zu okkupieren. In Südasien schwelen Konflikte. Im Roten Meer schießen die Hutu-Rebellen, möglicherweise mit Hilfe des Iran, auf Schiffe und versuchen, den Schiffsverkehr durch den Suezkanal zu blockieren. Die Hisbollah droht immer noch damit, Israel anzugreifen. Israel, finde ich, verkämpft sich im Gaza-Krieg. Die sind da seit 3 oder 4 Wochen und scheinen nicht irgendwie richtig voranzukommen, was, finde ich, ein bisschen kritisch ist für die israelische Armee. In der Ukraine ist die Hilfe anscheinend nicht so auskömmlich gewesen in diesem Jahr, dass die Ukraine richtig vorangekommen ist. Sie leistet den Russen heroischen Widerstand. Auch die erringen keine großen Erfolge. Aber wenn wir jetzt auf die Situation in den USA schauen und den Wahlkampf dort und die mangelnde Unterstützung sowohl für Israel, aber noch viel stärker die mangelnde Unterstützung für die Ukraine, dann glaube ich, ist doch 2024 ein möglicherweise historisches Wendejahr. Wir stehen noch vor der Situation, Freiheit oder Sozialismus? Kämpfen wir jetzt für unsere westlichen Demokratien oder gehen wir in die Richtung einer gleichmacherischen, autokratischen Gesellschaft, wie sie in Osteuropa von Ungarn bis Russland herrscht und wie sie in Teilen Asiens herrscht und wie sie ja zum Teil auch in Südamerika herrscht?
Naja, A muss man mal differenzieren, dahingehend, es geht jetzt nicht um Freiheit und Sozialismus. Und Jeder beansprucht ja für sich, sogar die Chinesen als auch die Russen, obwohl es autoritäre Systeme sind, dass sie demokratische Systeme sind. Ja? Was sie auf keinen Fall sind, sind, dass sie rechtsstaatliche Systeme sind. Ja? Und darum geht es ja eigentlich erstmal. Ja? Wie weit wird die Rechtsstaatlichkeit in Demokratien tatsächlich ausgehöhlt? Und dann sagen sie immer noch, sie sind Demokratien. Das haben wir durch Polen, in Polen gesehen. Wie das passieren kann, das sehen wir in Ungarn und so weiter und so fort. Und deswegen geht es tatsächlich auch um einen Kampf, einen Konflikt zwischen rechtsstaatlich organisierten Demokratien und autoritären Systemen, die sich noch irgendwo die Weihnachtskugel Demokratie irgendwo mit an den Baum irgendwie hängen, obwohl das nichts wert hat. Trump ist ja auch so ein Genosse, was das angeht. Und darum geht es auch um Werte und es geht natürlich auch um Wirtschaft. Und was ich glaube, ist halt, dass sich der Westen, und das ist leider eine Bankrotterklärung, der Westen es nicht geschafft hat, sich in irgendeiner Form so zu committen, dass er dafür, was rechtsstaatliche Demokratien beinhaltet, auch steht und wehrhaft in einer Form ist. Ich habe lange über den Gaza-Konflikt nochmal nachgedacht. Und dann auch in Verbindung mit den Houthi-Rebellen und seit gestern, ja, die Bundeswehr, ob da die nicht auch zu dieser Allianz beitreten muss. Und dann wurde heute im Deutschlandfunk über das Schiff Sachsen geredet, ja, und so richtig einsatzfähig ist es jetzt auch nicht 5 Jahre lang, ist es repariert worden. Und dann denke ich mir auch, die armen Amerikaner, wo sollen die denn noch überall sein? In Europa, in Taiwan verteidigen, jetzt im Nahen Osten, in Afrika und was noch alles dazu kommt. Das schafft man einfach nicht mehr. Ja? Und was den Gazastreifen anbelangt, bin ich mir sicher, dass es Was-wäre-wenn-Szenarien gegeben hat. Ja? Dass man nicht über jeden einzelnen Schritt der Hamas, dafür war das alles viel zu gefährlich gewesen, unterrichtet war, obwohl ja der israelische Geheimdienst scheinbar einiges davon wusste, aber dann hätte man anders reagiert. Und je mehr Leute wissen, umso mehr ist natürlich die Gefahr. Was heißt Gefahr? Die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Anschlag auch verhindert werden kann. Aber wenn man jetzt sieht, welche Konsequenzen das hat mit dem Auftrieb der Hisbollah und mit den Houthi-Rebellen und irgendeiner unterstützt die auch, da haben wir ja beide den gleichen Verdacht, das ist es nicht so, dass man sagt, naja, jetzt war dieser Anschlag am 7. Oktober und jetzt gucken wir mal, wie die Hisbollah und wie die Houthi-Rebellen, oder, da ist ein Masterplan dahinter. Und das haben wir in allem, in unserer westlichen Arroganz auch unterschätzt, so wie wir es jetzt auch glauben. Dann schicken wir da noch Truppen hin und da noch Truppen hin und da noch Truppen hin. Und dann bauen wir für 550 Millionen doch für BioNTech, weil die armen Afrikaner hatten ja nicht den Impfstoff. Da lachen sich die Machthaber in Ruanda, die sich ja auch demokratisch nennen, aber von Rechtsstaatlichkeit weit weg sind, die lachen sich doch ins Fäustchen. Und wir müssen lernen, in anderen Lösungsbahnen zu denken, die wir beide jetzt vermutlich auch noch nicht so richtig kennen. Aber ansonsten wird jedes Jahr schwieriger. Und die letzten Jahre war jedes Jahr ist immer schwieriger geworden, viel größeren Herausforderungen. Und 2024, da wird es wirklich ein Zeitenwendejahr werden. Falls Herr Trump noch mit an die Macht kommt, wird sich da noch viel verändern. Und wenn man die Selbstgewissheit von Putin sieht, der sich wegen dem Nahen Osten ja auch ins Fäustchen lacht, ne? Sollen sie doch noch überall Truppen hinschicken. Ne?
Ja,
Sie haben
wir haben
wirklich.
nicht mehr, wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen will ich noch
Ja.
einen Satz aus unserem Vorgespräch aufgreifen, weil Sie nannten ja nicht zufällig die Namen Günther und Rhein, sondern Sie spürten ja darauf an, dass die Opposition, die größte Oppositionspartei unter Führung von Friedrich Merz jetzt auch irgendwie nicht so konsenswillig ist und auch immer nur draufhaut. Ich sage das jetzt mal mit meinen Worten. Ist es nicht aber auch für Sie ein wenig verständlich, dass jemand wie Friedrich Merz, der dem Bundeskanzler die Hand gereicht hat für die Zeitenwende und das Sondervermögen von 100 Milliarden in seiner Fraktion durchgesetzt hat, ohne Probleme für die Bundeswehr, sich jetzt düpiert fühlt, wenn der Bundeskanzler die 100 Milliarden gar nicht für die Ausstattung der Bundeswehr verwendet, sondern zur Ergänzung des laufenden Etats und behauptet, das sei auch nie anders verabredet gewesen. Das heißt, Er stellt Friedrich Merz als Lügner ein, was der Mann nun wirklich nicht ist. Und das Zweite, Bundeskanzler Scholz hat im Bundestag so einen Deutschlandpakt aufgerufen. Herr Merz hat gesagt, wir sind dazu bereit, wenn wir über das Thema Migration reden können. Da gab es dann auch ein Treffen im Bundeskanzleramt. Merz hat dann Scholz ein, ich glaube, 7-Punkte-Programm gegeben. Herr Scholz hat sich brav für die Überreichung des Papiers bedankt und hat es irgendwem weitergereicht, entweder den Papierkorb oder seinem Herrn Schmidt oder wem auch immer. Und damit signalisiert, darüber reden wir gar nicht. Das machen wir nicht. Er kann es ja auch nicht durchsetzen. Der Mann ist ja viel zu schwach dafür. Mit so einem können Sie doch nicht ernsthaft verhandeln. Mit dem kann sich doch Friedrich Merz nicht hinsetzen und seinen 200 Abgeordneten erklären, dass er mit dem ernsthaft verhandelt, wenn er nur dauernd den Eindruck hat, dass Herr Scholz einfach nicht tut, was er vorher angekündigt hat.
Wie gesagt, wir waren ja mal beide Anhänger von der Großen Koalition, Kabinett schon zusammengestellt. Das ist natürlich jetzt auch Geschichte. Ich glaube nicht, dass Herr Scholz so reagiert, wie es mal ein regierender Bürgermeister in Berlin gemacht hat, der irgendwelche Papiere bekommen hat und die sollen dann sofort im Papierkorb ungesehen verschwunden sein. Aber natürlich gibt es ein Problem zwischen Herrn Merz und Herrn Scholz, dass Herr Scholz nämlich Herrn Merz nicht ernst nimmt. Der hält sich für intellektuell einfach besser, schlauer. Und überhaupt so. Und sieht den Merz als einen Skrupellosen, als ein Fähnchen im Wind an. Der ist mehr so auf der Söder-Liga irgendwie verortet. Und das trägt natürlich auch nicht zu einer Konsenspolitik bei. Das ist vollkommen klar. Dass Scholz glaubt, in allem Recht zu haben und alles zu wissen, macht das ganze Spielchen noch leider viel fataler. So, da ist dann auch tatsächlich, was das Konstruktive von Herrn Merz angeht, wenn man ihm das mal wohlwollend unterstellen will, ist er genauso in der Falle. Aber bei ihm ist es ja auch so, mal so, mal so, mal so, mal so. Es ist keine richtige Linie da, das müssen wir leider zugeben. Und da möchte ich jetzt nicht im Sinne von Herrn Scholz, den ich ja kritisiere, sondern ich weiß auch nicht, wie eine konstruktive Opposition aussehen könnte, aber die beiden können nicht miteinander richtig. Das ist das Problem. Ja? Wenn jetzt mal so ein krüppelhafter Typ wieder rein um die Ecke käme und Olaf, lass uns mal reden, weiß ich auch nicht, ob das funktioniert, weil es an Olaf scheitern würde. Aber man muss jetzt mal irgendwo eine menschliche Ebene zueinander finden und sagen, alles ziemlich dumm gelaufen, aber es wird ja nicht besser. Ja? Was machen wir eigentlich? Sonst sind es wirklich die da oben und der Frust wird immer größer. Ich habe Leute getroffen, die sagen mir, ja, sie wählen noch CDU. Und das stimmt mich tatsächlich bedenklich.
Ich habe gestern jemanden getroffen, der kein Deutscher ist und der die Situation in Deutschland kritisch sieht, also zweifelnd. Und ich verwies dann auf Österreich, wo es ja im nächsten Jahr Nationalratswahlen gibt und die FPÖ ziemlich sicher stärkste Partei wird oder möglicherweise Herr Kickl Bundeskanzler werden würde, was ich irgendwie für apokalyptisch halte, als Außenstehender. Und dann sagt er, naja, die FPÖ hat schon ein paar Mal da mitregiert und regiert. Und sie haben sich daran die Zähne ausgebissen. Also warum soll das jetzt nicht passieren? Der Kickl sei zwar schlimmer als der Haider, aber irgendwie würde sich das schon ausgehen. Also ich will das unterstreichen, was Sie eben gesagt haben. Bei den Leuten herrscht eine totale Unsicherheit, eine Verwirrnis. Und wenn Sie jetzt auch sehen, in Pirna hat eine CDU-Kandidatin mit Unterstützung der SPD und der Linken kandidiert. Dann gab es einen Kandidaten der Freien Wähler und einen der AfD und alle drei haben etwa gleich viele Stimmen bekommen, aber der AfD waren dann ein paar Stimmen mehr als die anderen beiden und ist dann Bürgermeister geworden. Aber die CDU kann aus eigener Kraft nicht mal in Pirna eine eigene Kandidatin aufstellen, die auf über 30% kommt. Die braucht die Hilfe der schwachen SPD und der noch einigermaßen partnernden Linken dort. Es ist gruselig. Lassen wir uns zum Abschluss mich eine Frage stellen und Sie eine Antwort geben. Was wird 2024 richtig toll?
Stimmung im Land zur Fußball-Europameisterschaft.
Gut, dass Sie vom Fußball keine Ahnung hatten, das haben wir schon früher mal festgestellt. Aber ich danke Ihnen trotzdem und dann schauen wir mal, was Herr Nagelsmann
Und die
anrichtet.
vielen Medienlupen werden natürlich ganz toll.
Wir schneiden das mit der Europameisterschaft raus und dann haben Sie einen guten Punkt zum Schluss gemacht.
Wunderbar. Der ist auch so jetzt gut.
Vielen Dank für heute, Herr Piotrowski. Bis dann.
Vielen Dank. Tschüss, schönen Tag.